Herzlich willkommen zu Folge 18 unseres Steuerfunk-Podcasts. Wir nehmen das Ganze auf am 6. Januar 2026. Die Folge erscheint am 14. Januar 2026. Und es ist die erste Folge im neuen Jahr. Deshalb alles Gute an dich, Andreas, im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut rübergekommen.
Jawohl, Sebastian, dir auch alles Gute zum neuen Jahr und natürlich unseren Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Also wir wünschen wirklich, also aus meiner Sicht jedem ein gutes neues Jahr und ja, dass es ein ordentliches gibt. Ne?
Genau, dass es ein schönes neues
Jahr gibt. Alles in ein bisschen.
Wir blenden die ganzen Themen rechts und links von uns einfach aus, weil ich glaube, da bin ich einfach der Falsche, um darüber zu diskutieren und aus dem Spiel.
Aber auch, weil es ja so viele Leute Mühe gäbe, auch die den Podcast hören, ne, die es Mühe gäbe und manchmal denkt man, jetzt gibt man so viel Mühe und es ist trotzdem nichts. Also, da liebe Grüße und auch wirklich Optimismus und ja.
Genau.
Dafür ist der Podcast ja auch da, Sebastian. Nicht nur jammern, sondern wir wollten was machen und auch ein bisschen gute Laune haben. Und ich bin ja erkältet, wie man schon wieder hört. Ich habe jetzt die 356. Erkältung innerhalb von 3 Monaten, aber ich freue mich trotzdem, Sebastian, mit dir den Podcast zu machen. Und was haben wir denn für... Ah ja, genau. Und da müssen wir sagen, Disclaimer.
Genau, der übliche Disclaimer. Wir machen das Ganze in unserer privaten Zeit. Andreas Benger ist Steuerberater aus March bei Freiburg. Ich bin Sebastian Loser, Finanzbeamter aus Karlsruhe. Und wie gesagt, wir machen das Ganze in unserer Freizeit. Das Ganze soll auch keine Rechtsberatung sein, sondern es soll einfach Sie da draußen ein bisschen sensibilisieren. Wo gibt es in der Lohnsteuer, wo gibt es im Sozialversicherungsrecht Themen, wo man in der Lohnbuchhaltung, wo man in der Lohnsteueraußenprüfung in der Arbeitgeberstelle aufpassen sollte, wo man die Neuerungen kennen sollte. Das ist unser Anliegen. Wenn jemand wissen will, wie man das Ganze rechtsverbindlich sicher machen kann, sei ihm unsere Folge 1 unseres Podcasts nahegelegt. In dieser Folge 1 haben wir uns über die Anrufungsauskunft nach § 42e Einkommensteuergesetz und die Auskunft nach § 28 HSGB IV unterhalten und haben da eben gezeigt, wie der rechtsverbindliche Weg aussieht im Bereich der Lohnabrechnung. Und heute, Andreas, da haben wir ein bisschen uns was vorgenommen. Wir werden einen kurzen Überblick geben über die aktuellen Gesetze, die jetzt verabschiedet worden sind am 19.12.2025 von der Bundesregierung, die teilweise jetzt bereits dann im Januar gelten werden. Wir haben das praktische Problem von dir, Andreas, dabei. Wie sieht's aus beim Geschäftsführer einer GmbH, Gesellschafter-Geschäftsführer, beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer? Was müssen wir da beachten? Und du hast noch ein zweites Thema aufgebracht, wo wir gesagt haben, da wollen wir uns einfach mal noch nicht vollumfänglich, weil das ein großes Thema ist, aber mal angerissen drüber austauschen. Das ist die Pauschalierungsmöglichkeit im § 40 Einkommensteuergesetz. Und ich glaube, dann haben wir doch
das Inhaltsverzeichnis. Das Mauerblümchen des Steuerrechts, ja.
Ja, ich glaube, anders kann man es nicht bezeichnen.
Ja, ist so, ja. Also es geht auch wirklich um praktische Lösungen da, ja.
Genau.
Also gut, Sebastian.
Gleich ein. Neue Gesetze.
War der Gesetzgeber brav?
Ah, der Gesetzgeber war brav. Er hat seine Gesetze verabschiedet, wie er es wollte. Er hat das Steueränderungsgesetz 2025 verabschiedet. Da hatten wir ja diese Änderungen drin mit der Pendlerpauschale, die jetzt ab 1.1.2026 ab dem ersten Entfernungskilometer 38 Cent hat. Wir haben die Entfristung der Mobilitätsprämie, die ich nach wie vor nicht verstehen kann. Das ist ja ein Thema § 101 fortfolgende Einkommensteuergesetz.
Ach, ja. 101 gibt's?
Ja.
Frech. Sorry. Ja, ist okay.
Aber
gut, ja, ist okay, ja.
Muss ich sagen, da beiße ich mir so die letzten Tage ein bisschen die Zähne aus, weil ich immer denke, man hatte gesagt, man evaluiert das Gesetz, guckt, ob es wirklich Anwendungsfälle gibt. Meines Erachtens gibt es so gut wie keine. Und dann geht der Gesetzgeber her und sagt, okay, wir verlängern doch. Seltsame Entscheidung, weil dann brauche ich es nicht mehr evaluieren, wenn ich dann doch sage, okay, ich ziehe es dann einfach durch und entfriste es nochmal.
Sebastian, das ist wie im Kleiderschrank. Wenn du mal ein Hemd hast, das ziehst du zwar nie an, aber rausschmeißt du es auch nicht, weil du sagst, aber es ist schön rot. Es ist schön rot, trägt heute niemand mehr, aber es war mal total topmodern und vielleicht kommt es mal wieder. Ne? Also bleibt im Schrank drin. Okay, also.
Aber du meinst Jäger und Sammler. Okay,
vielleicht Jäger und Sammler, so ist der Gesetzgeber auch, ja. Wenn er mal was hat.
Ja, dann haben wir
Beschränkung
bei der doppelten Haushaltsführung im Ausland jetzt. Im Inland haben wir ja die 1.000 Euro im Monat, fürs Ausland jetzt ab diesem Jahr die 2.000 Euro. Bei der Pauschalierung, bei der Betriebsveranstaltung geht es wieder Kommando zurück. Da hatten wir ja durch die BFH-Rechtsprechung eine Öffnung, weg von dem, dass die Veranstaltung allen Mitarbeitern im Betrieb offen stehen muss. Jetzt kommt Kommando zurück. Für alle Veranstaltungen, die wir ab 1. Januar 2026 machen, ist die Pauschalierung auch beschränkt, wie der Freibetrag, dass die Veranstaltung allen Mitarbeitern im Betrieb oder zumindest einer ganzen Abteilung im Betrieb offen stehen muss.
Und dann nochmal der Hinweis, also bei mir war es jetzt Andrea, die hat einen größeren Betrieb und die hat jetzt tatsächlich auch genau das gemacht, was man machen muss. Sie hat jetzt einfach mal eine Liste aller Veranstaltungen sich geben lassen von der Personalabteilung. Da waren auch die Kosten schön dabei. Und dann hat Andrea tatsächlich gesagt, du, wie geht es? Also Andrea lohnt sich schon fit, aber wir haben es gemeinsam angeschaut, was muss man pauschalieren, was bleibt steuerfrei, 110 Euro Freibetrag. Und dann haben wir drei Stück gehabt, drei kleine Veranstaltungen, die wurde Lohnsteuer pauschaliert. Und das haben wir auf den Dezember gemacht, auf die Dezember-Lohnsteueranmeldung. Ist jetzt kein so wahnsinnig hoher Betrag, aber denken Sie dran, für die Sozialversicherung wichtig, weil man sonst, wenn man es zu spät pauschaliere, keine SV-Freiheit bekomme. Und es hat sich gezeigt, es geht wie alle, man will es schon länger machen und da muss man aber irgendwann jetzt dieser Tage mal sagen, okay, also komm, jetzt, also springen Sie über den, sind alle zu viel Arbeit, aber für die, die es machen müssen, einfach mal anschaue, aufräume und dann waren wir anschließend auch ganz zufrieden und sind anschließend dann in die Stadt und haben uns ein Eis gegönnt, obwohl es kalt genug war. Also Pauschalierung bitte, wieder jetzt nochmal auf der Prüfstelle, machen wir nachher auch noch.
Beim Eis ablecken könnt ihr beinahe bei uns hier an der...
Du, es ist nicht Post. Geschmolzen, Sebastian. Also Philippe hatte auch eins Enkelkind und das war das mal total entspannt. Weil du hattest keine Angst, dass der Pulli oder die dicke Jacke vertropft und das ist einfach nicht geschmolzen. Also gut, okay.
Dann machen wir weiter mit der Übungsleiterpauschale. Die beträgt ab 2026 nicht mehr 3.000, sondern 3.300 Euro. Der Ehrenamtsfreibetrag steigt von 840 auf 960 Euro. Und bitte denken Sie dran, bei der Definition haben wir auch eine Nachschärfung wegen dieses BFH-Urteils, wo die Kommune einem Rechtsanwalt als Aufsichtsrat für eine nicht gemeinnützige GmbH bestellt hatte. Der Rechtsanwalt hat das ja als Nebentätigkeit gemacht und hat deshalb den Ehrenamtsfreibetrag dafür haben wollen und ihn auch bekommen. Und das wird nachgeschärft. Die Tätigkeit an sich muss jetzt eben gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken
dienen. Da muss man einfach drauf Acht geben, ja.
Dann haben wir noch den Abzug der Gewerkschaftsbeiträge neben dem Arbeitnehmer- bzw. sonstigen Pauschbetrag im 9a-Einkommensteuergesetz. Finde ich interessant. Das wird vor allen Dingen noch eine Sache werden, wo wir uns vielleicht mal unterhalten können. Wie sieht es eigentlich aus, wenn sowas passiert? Ist das einfach so möglich? Weil ich finde es schon spannend, dass man jetzt Aufwendungen neben den Pauschbeträgen geltend machen kann. Bisher musste man ja über die Grenze.
Den Pauschbetrag kommen, ja.
Ansonsten ganz allgemein waren Anhebung Parteispenden, Anhebung von den Gemeinnützigkeitsgrenzen, Umsatzsteuer auf Restaurantleistungen auf 7% gesenkt. Das betrifft uns aber im Lohnabrechnung nicht. Also im Steueränderungsgesetz war noch ein bisschen was mehr drin. Das Ganze ist mittlerweile auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, sodass das Gesetz rechtzeitig am 1. Januar 2026 in Kraft gesetzt wurde.
Genau, und die Aktivrente, Sebastian, haben wir schön besprochen.
Genau, die haben wir ja in der Sonderfolge besprochen.
Genau, die ist aber auch durch. Und da müssen wir jetzt aber abwarten, bis die, erstens mal, bis programmiert wird. Also für diejenigen von Ihnen muss man Arbeitnehmer sagen, ja, wir kriegen das schon hin. Also betroffene Arbeitnehmer mit der Aktivrente, mit der Steuerfreiheit. Aber wir müssen jetzt mal warten, bis Ende vom Monat, bis die Programmierung erfolgt ist. Und von euch wird es ja wohl auch was, so eine FAQ-Liste geben, Sebastian, aber die ist jetzt auch noch nicht da, sondern die kommt erst, ne?
Also damit auch entsprechend die Verwaltung wird sich auch nochmal einlassen, wird auch nochmal bestimmte Punkte einfach klarstellen müssen, wie will sie damit umgehen, gerade mit diesem 2.000 Euro jeden Monat.
Genau.
Wie ist das, auch diese Geschichte Nachholbeträge nochmal nachschärfen, dass das ganz klar ist, wie man das machen will. Da wird sicher nochmal was kommen, da können wir dann nochmal in Ruhe im Podcast drüber sprechen.
Also für diejenigen von Ihnen, die früh Lohnabrechnungen machen, das gibt es ja auch. Also es gibt schon, also der Neiger, oder wenn man seinen Laden in Ordnung hat und hat keine Stundenlöhne, macht man die Löhne eigentlich recht früh. Selbst wenn man jetzt im Januar feststellen würde, das Programm kann die Steuerfreiheit noch nicht gewähren. Denken Sie dran, sozialversicherungsrechtlich ändert sich ja nichts. Und steuerrechtlich ist ja wirklich da flexibel, wenn man dann im Februar erst diesen Freibetrag gewährt, haben wir gar kein Problem, den Januar zurückzurechnen, kriegt halt der Arbeitnehmer dann eine höhere Auszahlung. Also niemand muss sich Stress machen, wenn das mit der Aktivrente jetzt Also ich werde mal meine Lohnabrechnungen jetzt erstmal ganz normal weitergehen und sagen, notfalls kriege ich halt den Entlastungsbetrag dann mit der nächsten Auszahlung.
Man muss dem betroffenen Personenkreis sagen, dass man die Steuerfreiheit noch nicht umsetzen konnte.
Genau. Das einfach aber geht nichts verloren.
Das wird eben nachgeholt. Ja. Auch das Gesetz ist im Bundesgesetzblatt drin. Auch das gilt damit ab 1.1.2026. Und dann kommen wir zum zweiten Betriebsrentenstärkungsgesetz, das zweite BASG. Da war ja geregelt die Abfindung der Kleinbetragsregelung. Das ist neu geregelt und soll ab dem Tag, nachdem das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet worden ist und ausgefertigt ist, gelten. Das Gesetz ist jetzt noch nicht im Bundesgesetzblatt bisher drin gewesen. Ich gehe ein bisschen davon aus, dass man das rübergeschoben hat ins Jahr 2026, dass man wollte, dass das diese Kleinbetragsabfindung erst ab 2026 begünstigt sind, dass das jetzt in der ersten Ausgabe vom Bundesgesetzblatt drin sein wird. Und dann gilt das Gesetz auch. Und für Klein-BAV-Abfindungen wären dann die Neuerungen sofort anwendbar. Der zweite Bereich, der für die Steuer interessant ist, ist der BAV-Förderbetrag, der erhöht wird und alles. Das gilt aber wiederum erst ab 1. Januar 2027. Da haben wir also noch Zeit in der Umsetzung.
Und da machen wir mal irgendeinen Podcast darüber, ne? Haben wir gesagt.
Ja, BAV, da werden wir wahrscheinlich mehr als einen Podcast
machen. Ja, genau.
Weil sonst
sprengen
wir
die Zeitrahmen. Ja, das muss man. Ja, das muss man in gerechte Happe aufteilen. Ja.
Und wir nehmen das Ganze am Morgen, späten Vormittag vom 6. Januar auf, habe ich ja schon im Eingang gesagt. Und du hattest ja gesagt gehabt, du willst pünktlich irgendwann dann auch mal zum Mittagessen daheim sein. Und ich möchte nicht, dass du da Ärger bekommst. Daher schauen wir, dass wir das auch
hinbekommen. So steht Andrea mit dem, mit dem Nudelholz in der Tür. Nee, also ich habe eine liebe Frau. Aber auch, dass die Teilnehmer so ungefähr eine halbe Stunde haben wir uns vorgenommen. Also.
Und dann haben wir noch die siebte Verordnung zur Änderung der steuerlichen Verordnungen. Da ist eben wichtig, der Paragraph 4 Absatz 2a Lohnsteuerdurchführungsverordnung, da steht die digitale Lohnschnittstelle drin. Der wird geändert ab Januar 2027 und wird auf Vor- und Nebensysteme erweitert. Das heißt, es gilt dann eben auch für Fahrtenbücher, für Zeiterfassungssysteme, für Reisekostensysteme. Das sollte man einfach im Hinterkopf haben, wenn man da plant, jetzt eine neue Software anzuschaffen oder seine Software auf aktuelle Stände zu bringen. Dann muss man das im Hinterkopf haben, dass sich da Änderungen ergeben, dass da eben jetzt die gleichen Voraussetzungen, die bisher nur für die Lohnabrechnung gelten, auf alle anderen Systeme ausweitend auch gelten. Das heißt, das Ganze muss revisionssicher sein. Wenn ein Prüfer kommt, muss das standardisiert übergeben werden. Das gilt dann für alle Buchungen, die ab Januar 2027 erfolgen. Aber es wäre natürlich jetzt ungeschickt zu sagen, in 2026 machen wir es neu, sagen, das Ganze machen wir in Zukunft in Excel und dann kommen wir 2027 als Verwaltung und sagen, ja, so geht's aber nicht mehr und man muss wieder alles umstellen. Deshalb sollte man hier einfach bei Prozessumstellungen in den Bereichen dran denken, dass man das schon mitdenkt.
Hat man Podcast 16, glaube ich, ja schon was dazu gesagt. Ja, ne?
Genau.
Und falls Wünsche kommen, kann man das auch mal reinnehmen. Aber, genau. Ja.
Dann würde ich vorschlagen, wir gehen zum praktischen Problem. Gesellschafter, Geschäftsführer.
Ja, also ich erzähle es mal. Und zwar habe ich Seminar gehalten und hatte die Feststellung, dass die Deutsche Renteversicherung Bund die Umlage U1 und U2 prüft. Umlage U2, das ist die Umlagezahlung dafür, dass Frauen in Mutterschutz gehen und in dieser Zeit das Mutterschaftsgeld bekomme, beziehungsweise der Arbeitgeber dann einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bezahlt und diese Kosten, die der Arbeitgeber hat für den schwangerschaftsbedingten Ausfall der Arbeitnehmer, die bekommt über die U2 erstattet. Und U2 ist insoweit auch jetzt erstmal unproblematisch, betrifft alle Betriebe oder alle Arbeitgeber, kann man sagen. U1, da ist interessant, das betrifft typisch eigentlich für die Steuerberatung häufig oder nur die kleinen Betriebe, die durchschnittlich nicht mehr wie 30 Arbeitnehmer beschäftigen. Und die U1, die deckt diese Entgeltfortzahlung ab. Arbeitnehmer ist krank, 5 Wochen, Arbeitgeber zahlt natürlich nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz das Entgelt weiter. Und das bringt kleine Betriebe dann schon auch in wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil man ja einen Ausfall des Arbeitnehmers, Arbeitnehmerin hat und trotzdem der Lohn bezahlt und das kriegt man dann über die Umlage U1 erstattet, das ist das AAG-Verfahren. Und kenne gerade insbesondere steuerberatende Berufe, kenne eigentlich den U1. Und das Verblüffende an der Sache war, Sebastian, die Umlage U1, da sind Vorstände und Geschäftsführer nicht mit abgesichert. Das ergibt sich tatsächlich aus der arbeitsrechtlichen Stellung von Geschäftsführern und Vorstände. Und dann hatte ich das erzählt, Achtung, bitte kein U1-Beiträge abführe für Geschäftsführer. Da bauen sie jetzt ja meistens die GmbHs natürlich. Und dann löse das erstmal wilde Diskussionen aus. So, und um U1 jetzt mal nochmal zu erklären, also tatsächlich ist so geregelt, bei der Umlage U1 sind Geschäftsführer von GmbHs oder Geschäftsführerinnen, die sind nicht U1 umlagepflichtig. Und natürlich, wenn die jetzt krank werden und vom Arbeitgeber, von der GmbH weiter Bezüge, dann darf ich jetzt bei der Umlagekasse sage, ich möchte es mit erstattet haben über das AAG-Verfahren, sondern die sind einfach außer vor. Auf gut Deutsch, ich zahle keine Beiträge an für U1, aber ich kriege natürlich auch keine AAG-Erstattung. Und die Deutsche Renteversicherung Bund hat offenbar ihre Prüferinnen und Prüfer geschult und jetzt auch bei wirklich Betriebe, die wirklich gut geführt sind und wo keine Mehrgames da sind, dann sagen die Prüfer aber so ein bisschen augezwinkernd, ja, aber U1 habt das doch falsch gemacht, euer Geschäftsführer ist eben nicht U1-pflichtig. So, und U1 tatsächlich, das gilt also für alle Formen der Geschäftsführer. Also wirklich, nehmen wir an, also bei der Firma Müller GmbH ist der Andreas Sprenger, der hat mit der Müller GmbH nichts zu tun, nicht beteiligt. Der Andreas Sprenger hat da einfach einen Geschäftsführervertrag und also Fremdgeschäftsführer und sozialversicherungspflichtig beschäftigt, trotzdem keine U1. Das ist definitiv so. Und Sebastian, was mich dann gewundert hat, und das war der Grund, wir haben natürlich immer in der Beratungspraxis die legendäre Gesellschaft der Geschäftsführer. Und das wollte ich einfach mal aufdröseln. Und zwar, das Erste ist immer, Sebastian, eigentlich die Lohnsteuer. Weil wir ganz viele GmbH, Gesellschafter, Geschäftsführer haben, die lohnsteuerpflichtig sind. Also die, für die man Lohn abrechne. Aber dahinter steht, Sebastian, im Hintergrund eigentlich, dass man eine eigene Vereinbarung braucht, ne?
Genau, also es ist ja so, wie eigentlich immer, also zumindest bei den Gesellschafter, Geschäftsführern, die ja auch fremd, oder nicht Gesellschafter, Geschäftsführer, fangen wir mit Fremdgeschäftsführer an, beim Fremdgeschäftsführer, wenn ich den anstellen will, werde ich einen Arbeitsvertrag machen. Und klar, man könnte sich halt drüber sich unterhalten, einen Arbeitsvertrag kannst du auch mündlich schließen, aber du brauchst eine arbeitsrechtliche Grundlage, auf der die Basis ist. Und beim Fremdgeschäftsführer ist es wie beim normalen Arbeitnehmer auch. Der wird auch was schriftlich haben wollen. Deshalb wird man da sicher einen schriftlichen Arbeitsvertrag abfassen.
Zum einen. Und da wenn ich da jetzt eingrätschen darf, Sebastian. Und das ist tatsächlich die Arbeitsrechtler, wenn jetzt, eine liebe Kollege vom Arbeitsrecht, die wir beide kennen, Sebastian und ich, die würde jetzt eingrätschen und sagen, und das ist mal die erste Information. Achtung, das ist kein Arbeitsvertrag, das ist ein Dienstvertrag. Also, wenn ich jetzt einen normalen Arbeitnehmer habe, ganz normal, Frau Alexandra Busch arbeitet irgendwo, dann habe ich einen Arbeitsvertrag. Und der Arbeitsvertrag ist natürlich in Deutschland rechtlich unheimlich, wie soll ich sagen, ausdiskutiert. Da gibt es immer noch Fragen, aber es ist vollkommen klar, was ein Arbeitsvertrag für Rechte und Pflichten hat vom Prinzip her. Und dazu gehört eben aus ein Geldfortzahlungsgesetz. Und wenn die Frau Busch jetzt 6 Wochen krank ist, bekommt sie natürlich selbstverständlich für 6 Wochen den Arbeitslohn. Beim Geschäftsführer einer GmbH, das ist ja ein Organ der Gesellschaft, da müsse ich bitte dran denken, nicht unser Beratungsbereich als Steuerberater, aber da brauche ich einen Dienstvertrag und es ist kein Arbeitsvertrag. Und man merkt es dann, wenn man Geschäftsführer, also auch Fremdgeschäftsführer, entlassen will, ist nicht ganz so einfach. Weil der Dienstvertrag ist kein Arbeitsvertrag. Das heißt, die Regelungen, die aus BAG und so weiter erlässt für Arbeitnehmer, die gelten nicht für den Dienstvertrag. Und bei der Lohnfortzahlung ist jetzt gnadenlos. Jemand ist Geschäftsführer und wird 6 Wochen krank. Tja, das ist erstaunlich, wenn man da nichts regelt. Dann hat er keinen Anspruch auf Entgeltverzahlung. Warum? Der ist kein Arbeitnehmer, ist ein Dienstvertrag und deswegen gibt es Entgeltverzahlungsgesetz nicht. Und deswegen auch keine U1, lustigerweise, ist nämlich der Grund dahinter. Wie macht man es in der Praxis? Und da komme ich wieder zu dir, Sebastian, wir machen einen Dienstvertrag. Und der Dienstvertrag, der regelt eben auch für Steuerrecht die Rechte und Pflichten, zum Beispiel die Höhe der Vergütung und so weiter.
Und das ist natürlich für uns immer als Steuerrechtler so eine Sache, wo ich sagen muss, dass ich, da bin ich froh, Steuerrechtler zu sein, weil es muss mich nicht interessieren, weil für uns ist nur entscheidend, wir gehen nach der Richtlinienabgrenzung letztlich her, trägt jemand Unternehmerinitiative, Unternehmerrisiko, dann wäre er selbstständig. Hat er das nicht, ist er weisungsgebunden, in den Betrieb eingegliedert, unterliegt den Weisungen des Dienstherrn, des Arbeitgebers, dann gehen wir halt, kommen wir dazu und sagen, wir haben Einkünfte nach 19 Einkommensteuergesetz. Ob da Arbeitsvertrag oder Dienstvertrag drüber steht, ist mir lohnsteuerlich.
Völlig egal.
Ja.
Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Ne? So, und wo muckt jetzt das Steuerrecht auf? Das Steuerrecht aufsagt, ja, das ist jetzt auch für einen Geschäftsführerin, die an der GmbH beteiligt ist, ist es vom Prinzip her erstmal gleich. Und für euch, Sebastian, ist nur spannend, naja, wenn der Andreas 100% seiner Andreas Worldwide GmbH als Gesellschafter besitzt und sagt praktisch mit der linken Schulter zur rechten Schulter, du Andreas, komm, wir machen ein bisschen Vergütung, was gönnen wir uns denn? Dann kommt die Finanzverwaltung und sagt, nee, also bei beherrschenden Gesellschafter, Geschäftsführern, das ist unstreitig, dass das Arbeitslohn sein kann, aber da schauen wir ein bisschen näher hin, ob der sich eine Sache gönnt, die einem Dritten, einem fremden Geschäftsführer nicht gewähren würde. Ne? Das ist der Unterschied.
Richtig. Und deshalb ist auch da in meinen Augen immer wichtig, da brauchen wir sowieso die schriftliche Vereinbarung, weil wir müssen einfach schriftlich fixieren, was wollen wir eigentlich erreichen. Dann muss man sich an das Schriftliche natürlich auch halten. Und dann, wie du richtig gesagt hast, ist halt bei denen, die beherrschend sind, also beherrschend ist auch bei der Finanzverwaltung 50% plus eins der Anteile an der GmbH halten, dann müssen wir eben prüfen, ist die Vergütung angemessen? Es gibt das sogenannte Rückwirkungsverbot. Ich darf mir also nicht irgendwann sagen, eigentlich werde ich letztes Jahr mehr verdienen müssen, also gehe ich mal her und zahle mir fürs letzte Jahr nochmal was nach, was im Vorfeld nicht vereinbart ist, sondern ich kann nur Regelungen ändern für die Zukunft. Mache ich das nicht, bin ich aus dem Arbeitslohn draußen und dann kommt dieses Instrument, das die Körperschaftssteuer eben kennt, die verdeckte Gewinnausschüttung. Das heißt, man würde den Arbeitslohn nicht als Betriebsausgabe geltend machen dürfen. Man müsste das eben hier als Gewinn auf Ebene der Körperschaftssteuer mit den im Moment noch 15% plus Gewerbesteuer, etwa 14% plus Soli versteuern. Und der Gesellschafter, der das Geld empfängt, hat dann Kapitaleinkünfte und unterliegt mit diesen normalerweise der Abgeltungssteuer, vielleicht auch mal dem Teileinkünften.
Ja, und man hat als bei einem beherrschenden Gesellschafter, Geschäftsführer eigentlich mehr Angst, Sebastian, vor dem Prüferinnen und Prüfer der Körperschaftssteuer wie vor dem Lohnsteuerprüfer. Der Lohnsteuerprüfer hatte eigentlich kein so großes Problem. Ne? Wenn ich da eine kleine Klitsche 180.000 Euro Lohn bezahle, sagt der Lohnsteuerprüfer, jetzt erstmal, ist halt so, ja, lohnsteuerpflichtig. Es ist dann tatsächlich die Frage, dass dann die Körperschaftssteuer sagt, nee, ist völlig unangemessen und dann ist eben, wandelt sich's Arbeitslohn, also so war es geplant, in Gewinnausschüttung. So kann man es sagen, keine Betriebsausgabe.
Ja, also wo hast du es meistens einfach, wir können da schon den Bogen schlagen zu unserer nächsten Folge, die wir aber aufnehmen wollen. Üblicherweise haben wir das Theater immer im Bereich Firmenwagen, vor allen Dingen beim beherrschenden Gesellschafter geschämt, weil auch da ist es natürlich eigentlich richtig, eine klare Vereinbarung über die Privatnutzung, über Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte zu treffen. Das wird manchmal nicht gemacht. Wenn es dann steuerlich, lohnsteuerlich richtig nachvollzogen wird, also wir versteuern nach der 1%-Regelung den geldwerten Vorteil für die Privatnutzung mit den 0,03% die Fahrtenwohnung erste Tätigkeitsstätte, dann sagt die Lohnsteuer, okay, wir haben hier eine mündliche Zusatzvereinbarung zum Arbeitsvertrag, die ist auch konkludent so umgesetzt worden und dann ist alles entsprechend gut und wir sagen, das passt für uns so.
Aber das ist großzügig, Sebastian. Genau. Aber ich muss immer wieder sagen, also rein für die Berater, man lässt keinen GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer, also man lässt keinen Geschäftsführer, aber auch erst recht nicht keinen GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführer ohne vernünftige schriftliche Regelung in in die Lebe, ins Leben raus. Und da gehört einfach, ich sage immer, Leute, regelt klar, was denn gewollt ist. Auch der Dienstwagen ist einfach schön, wenn ich reinschreibe, okay, der Dienstwagen, denke ich auch an. Zum Beispiel habe ich jemand, der ist freiwillig bei der Berufsgenossenschaft versichert, also freiwillig, er ist Unternehmer ja, dann schreibe ich es halt rein. Es gibt, es wird eine Unfallversicherung bei der Berufsgenossenschaft vom Arbeit oder vom Dienstherrn gezahlt, dann ist die Sache klar, wie man es versteuert, muss man dann klären, ist steuerpflichtiger Arbeitslohn, aber es ist dann einfach klar und auch bitte, was bei uns immer so liebenswürdig ist, man erhöht sich ab Februar der Lohn einfach mal so, nee Leute, das muss vorher, also ich meine, es muss wirklich vor Jahresbeginn vereinbart sein, also da müsst ihr Acht geben, aber Sebastian, lohnsteuerlich sind die eigentlich die auch die Gesellschaft, der Geschäftsführer unproblematisch. Es muss nur klar sein, sie erzielen Einkünfte nach § 19 und dazu braucht halt einfach eine klare Aussage, das machst du jetzt vergütet.
Genau. Und dann sind wir normalerweise steuerlich glücklich.
Genau. Und dann haben wir noch das Sozialversicherungsrecht und da kennen Sie natürlich alle, die aus der Steuerberatung kommen, die Rechtsprechung vom Bundessozialgericht. Da ist man tatsächlich sozialversicherungsrechtlich Beschäftigter, wenn man nicht beherrschend ist. So muss man sagen. Also wer 50% GmbH-Anteile besitzt, der ist genau an der Grenze. Da kann man, du hast vorhin gesagt 50 plus 1, oder?
Ja, genau.
Genau. Der Sozialversicherung, meine ich, reicht 50 aus, weil sich dann keine mehr durchsetzen kann. Wenn man genau 50 hat, blockiert man sich. Wenn der Andreas sagt, 50% habe ich, gehe nach links und der Sebastian sagt, er hat 50%, wir gehen nach rechts und der Gesellschaftsvertrag sagt, es muss aber eine Mehrheit da sein, dann sagt die Sozialversicherung, okay, dann ist man schon beherrschend, dann ist man außen vor, aber für alle Gesellschafter, Geschäftsführer mit 25, 30, 35, 38, 49%, die gelten sozialversicherungsrechtlich als Beschäftigte, das heißt, sie müssen Sozialversicherungsbeiträge abführen.
Steuerlich kann ich dann einfach noch sagen, hängen wir uns an die Sozialversicherungsentscheidung dran. Ist man sozialversicherungspflichtig? Ist der Arbeitgeberanteil steuerfrei nach 3 Nummer 62 Einkommensteuergesetz? Ist man aufgrund der beherrschenden Stellung nicht mehr SV-pflichtig? Gibt es auch keine Steuerfreiheit nach 3 Nummer 62 mehr?
Ganz, ganz wichtig. Das läuft erstaunlicherweise in der Praxis ganz häufig schief. Also natürlich muss sich auch jemand, der, weiß ich was, beherrschend ist, weiß ich was, 60% hat oder bei mir 100% von der GmbH, der muss sich Kranke versichern. Klar, logischerweise. Aber da könnte ich jetzt sagen, ich gebe den Arbeitgeberanteil steuerfrei hinzu. Warum? Es gibt keinen Arbeitgeberanteil im eigentlichen Sinn, sondern das ist eine freiwillige Krankenversicherung voll zu Lasten des Versicherten. Und da bitte dran denke, dass man da einfach sagt, ich kann das ja machen. Also ich kann einen Zuschuss zur Krankenversicherung geben, gar kein Problem. Aber es ist halt steuerpflichtig. Das ist halt leider so. In der Einkommensteuer gleicht sich nachher wieder aus, aber das ist eine häufige Prüfungsfeststellung in der Lohnsteuerprüfung, dass man erstaunlicherweise nicht dran gedacht hat, dass der Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung in dem Fall nicht steuerfrei ist, sondern schlichtweg steuerpflichtiger Arbeitslohn. Mhm. Das heißt, Sie haben wieder, weil das immer so verwirrend ist, Sie haben drei Rechtsgebiete. Das ist bei uns in der Lohnrecht durchgängig. Sie prüfen, also wir dürfen es ja nicht beraten, aber Sie prüfen wieder arbeitsrechtlich. Da brauchen wir eben tatsächlich auch eine Regelung, was man machen mit dem Geschäftsführer, ob er im Krankheitsfall Entgeltfortzahlung bekommt. Da können Sie auch ein halbes Jahr reinschreiben vom Prinzip, ist gar nicht das Problem. Also da braucht man eine arbeitsrechtliche Regelung. Denken Sie dran, sind keine Arbeitnehmer-Dienstvertrag. Zweitens, Lohnsteuer. Da sind Geschäftsführer tatsächlich Arbeitnehmer, wenn sie für die Tätigkeit vergütet werden. Das betrifft der Fremdgeschäftsführer, das betrifft der nicht beherrschende Geschäftsführer, Gesellschaftergeschäftsführer, das betrifft den beherrschenden Gesellschaftergeschäftsführer. Und beim Beherrschenden müsst ihr Acht geben, Fremdvergleich und saubere Regelung vor Änderung machen. Und dann haben wir die Sozialversicherung, die sagt, okay, also wir prüfen, ob jemand beherrschend ist. Und wenn er beherrschend ist, ist er selbstständig. Dann keine SV-Pflicht. Aber unser Kummer eben ganz häufig stellt man fest, nee, er ist nicht beherrschend und dann Sozialversicherungsbeiträge. Und diese komische U1, Sebastian, das ist jetzt doch typisch deutsch, die sagt, okay, ich gehöre zwar zur Sozialversicherung, aber ich decke einen arbeitsrechtlichen Anspruch ab, nämlich in Geldfortzahlung. Den gibt's beim Geschäftsführer einer GmbH als Organ der Gesellschaft nicht und deswegen keine U1-Beiträge, aber auch keine Erstattung nach dem AG. So, jetzt machen wir noch die schwangere Geschäftsführerin, die ist aber U2-pflichtig, wenn sie SV-rechtlich beschäftigt ist.
Aber das ist doch genau die Würze bei uns in unserem Themenbereich, dass wir immer eine Ausnahme haben.
Ja, genau.
Es gibt immer noch auf den Regelfall noch die Ausnahme, sonst wäre es noch mal.
Also ich darf jetzt mich outen und sagen, also da habe ich Seminar gehalten, Spezialfälle und da hatte das ein bisschen, wie soll ich sagen, wollte es nur erwähnen und dann habe mich die wirklich liebenswürdigsten Teilnehmer, also wirklich, sie waren entzückend, aber die haben mich durch U1 und U2 getrieben und ich musste dann erstmal tatsächlich einen Tag nacharbeiten und jetzt kann ich es dann auch im Detail erklären, aber wichtig war mir nochmal, also bitte denken Sie dran, wir haben 3 Rechtsgebiete und es ist wirklich denkbar, dass jemand tatsächlich sozialversicherungsrechtlich SV-pflichtig ist als Geschäftsführerin, lohnsteuerlich ganz normal lohnsteuerpflichtig, aber im Arbeitsrecht tatsächlich über einen Dienstvertrag keinen Arbeitnehmerstatus hat. So, dann habe ich meinen Wunsch erfüllt. Also wenn jemand was dazu wissen will, es gibt auch einen Folgesatz. Da. Das war echt spannend, Sebastian.
Das glaube ich dir.
Ja.
Dann würde ich sagen, lass uns zu Paragraph 40 kommen. Pauschalierungsvorschriften. Und ich habe mal parallel im Gesetz einfach aufgeschlagen, habe gedacht gehabt, ich schaue mal kurz ins Gesetz rein, um einfach kurz den Einstieg schaffen zu können. Das ist ja immer ein ganz guter Anstieg, anzufangen. Und wir haben eben verschiedene Möglichkeiten. Absatz 1 ist, auf Antrag des Arbeitgebers kann das Betriebsstättenfinanzamt in 2 Fällen die Pauschalierung mit einem betriebsindividuellen Steuersatz zulassen, den wir hier eben zusammen ermitteln, Arbeitgeber und Finanzamt. Das eine ist, wenn der Arbeitgeber eine Anzahl von einen sonstigen Bezug zahlen will in einer größeren Zahl von Fällen, da geht man normalerweise eben davon aus, wenn man dann unten reinschaut, dass das sonstige Bezüge sind bis 1.000 Euro und eine größere Zahl von Fällen sind immer so, da gibt es so diese die Faustformel 20 Arbeitnehmer sei so eine größere Anzahl von Fällen. Können wir gleich noch gern diskutieren, was eine größere Zahl von Fällen wirklich ist. Man kann da sicher auf, schon früher vielleicht dazukommen. Aber das ist immer so eine, dieser Faustformel. Und der zweite Fallbereich, wo es der Arbeitgeber eben nicht von sich aus in der Hand hat, das ist normal der Fall, der in der Außenprüfung eben stattfindet. In einer größeren Zahl von Fällen wird Lohnsteuer nacherhoben vom Arbeitgeber, weil eben irgendwas schiefgegangen ist. Und das kann man dann eben auch nach 40.1 Nummer 2 entsprechend pauschal versteuert übernehmen als Arbeitgeber. Das spricht man dann immer mit dem Finanzamt entsprechend ab. Und dann guckt man eben, dass man durchschnittlich die Löhne alle zusammenzahlt und einen betriebsindividuellen Pauschalsteuersatz festlegt. Der muss dann also auch wirklich immer ermittelt werden.
Also wahrscheinlich gibt es einfach zu, ich habe mal bei der Umsatzsteuer als braver Finanzanwärter gelernt, man guckt immer erst in die Hausnahme. Und dann in der Grundsatz, in der Umsatzsteuer ist es häufig so, beim Ort der Leistung. Und ich würde immer sagen, für mich ist der Paragraph 40 Absatz 1 die gruseligere Vorschrift. Also die sieht aus wie bei mir so im Kopf wie so ein kleines Monster. Durchaus sympathisch, das ist durchaus sympathisch, aber es ist monstrig. Warum? Du hast gesagt, der betriebsindividuelle Pauschsteuersatz. Und ich hatte also schon mal in der Beratung den Fall, da lief was schief und dann musste man nachpauschalieren. Und da, Sebastian, war ich völlig überrascht über den geringen Steuersatz. Warum? Das war jemand, die hatte damals sehr viel solche Hilfskräfte und solche Zusteller beschäftigt. Also es war noch vor dem Mindestlohn damals, gnadenlos. Also wirklich wenig Lohn, aber auch in großer Menge natürlich, Steuerklasse 1. Und da kam weniger Lohnsteuer raus. So, und die 2, 3 Führungskräfte, die haben sich zwar gut bedient, aber die haben keine große Rolle gespielt. Und da hatte man einen Steuersatz, glaube ich, von 39,8%. Das war der niedrigste, den ich jemals erlebt habe. Sie können aber auch das Gegenteil erleben. Sie haben einen Betrieb, wo gut bezahlt wird. Und da muss ich sagen, Vorsicht, Vorsicht, da sind Steuersätze drin. Da denkt sich der Andreas habe gar nicht gewusst, dass man so einen hohen Steuersatz zusammenbekommen. Warum? Das wird im Grunde genommen dahinter auch, Sebastian, so ein bisschen eine Netto auf Brutto-Berechnung. Ne? Man sagt, naja, also jetzt zahlt der Arbeitgeber schon pauschale Lohnsteuer, aber eigentlich müsste er den Arbeitnehmer abziehen. Da gibt es eine Berechnung. Das heißt, denken Sie dran, das sind Steuersätze, die sind durchaus auch mal, die gehen an die 50% dran. Ne?
Man kann auch durchaus, wenn das gut verdiente Menschen sind, die halt alle im Bereich Spitzensteuersatz sind, kann man da auch mal in Richtung über 50%.
Ja, da kommt auch schon mal die 6 ins Spiel. Auch mal
60 oder 70%.
Ja,
also man muss das wirklich individuell durchrechnen, was man will. Gibt ja immer verschiedene Faktoren. Ich sage ja auch immer, man sollte nicht immer nur die Steuer in Betracht ziehen. Manchmal geht es ja auch darum, man will vielleicht den Betriebsfrieden wahren und sagen, da ist ein Fehler passiert. Man möchte nicht, dass die Arbeitnehmer da jetzt groß was von mitbekommen und das entsprechend mitbelastet werden. Deren Einkommensteuererklärung soll nicht geändert werden. Dann kann das natürlich eine Überlegung sein und dann kommt eins zum anderen und dann kann es aber auch natürlich auf der anderen Seite sein, dass das halt dann ein richtiger Kostenfaktor für den Betrieb wird.
Ja, klar. Sebastian, du sprichst jetzt wieder, also das ist Beratungspraxis. Ne? Jetzt machen wir ein Beispiel. Betrieb hat, weiß ich was, Betriebsjubiläum und es gab auch eine Betriebsfeier, waren alle da, waren alle glücklich, alles gut, 110 Euro, Freibetrag eingehalten, also alles wunderbar, aber jetzt geht es einfach darum, der Arbeitgeber sagt, ich möchte eigentlich jedem noch einen Bonus bezahlen, 1.000 Euro. So, natürlich, jetzt kannst du 1.000 Euro in jede Lohnabrechnung reinnehmen, selbstverständlich, und dann entstehen halt Steuerabzüge. Ne? Wir wissen, das tut euch mit Sozialversicherung richtig weh. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man sagt, okay, also ich stelle jetzt beim Finanzamt einen Antrag, ist antragsgebunden, und sage dem Finanzamt, Betriebsstelle, Finanzamt, ich möchte meine 90 Mitarbeiter jeweils eine Prämie von 1.000 Euro bezahlen. Das ist so ein Stücker Bezug, größere Zahl von Fällen haben wir in dem Fall auch. Und dann sagt das Finanzamt, okay, ja, kostet dich halt Geld. Nehmen wir an, 43% pauschale Lohnsteuer. Aber das sind meine Mandanten manchmal, die sagen, naja, Herr Sprenger, wenn wir es vorher gewusst haben, wissen wir, was auf uns zukommt. Aber ich will es nicht auf der Lohnabrechnung, ich will nicht die individuelle Steuerbelastung haben, sondern ich will das einfach, da kommen die 1.000 Euro eigentlich steuertechnisch natürlich, ganz gut an. Das ist der eine Fall. Denken Sie dran, Sozialversicherung hat ja natürlich kein Erbarm. Also es gibt da ganz komplizierte Gestaltungen. Das geht jetzt gerade so weit, wo man es mal wegkriegen könnte. Aber vom Prinzip her ist das tatsächlich ein pauschaler Lohnsteuersatz. Und der zweite Fall natürlich, es lief was schief. Ne? Das ist der Regelfall. So kommt er, glaube ich, häufig zum Leben. Lohnsteuerprüfer stellt fest, naja, also gut, ist doch jetzt alles so schön gelaufen. Und dann nimmt man ihn auch.
Genau. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal den 40.2 an, oder? Das ist der schönere, weil da haben wir einen festen pauschalen Steuersatz, nämlich 25%. Da kommt noch der Soli drauf. Bitte immer dran denken. Ja. Bei der pauschalen Lohnsteuer ist der Soli ja nicht tot. Der kommt ja auch beim 40.1 oben drauf, aber beim 40.2 muss man es immer noch mal dran denken, weil da ja der Steuersatz mit 25% draufsteht. Dann kommt der Soli drauf und gegebenenfalls gibt es auch noch Kirchensteuer oben drauf. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die Möglichkeiten 1 und 1a, da geht es um Mahlzeitengewährung, entweder über Kantinenmahlzeiten oder Mahlzeiten bei Auswärtstätigkeiten. Dann haben wir die Nummer 2, da haben wir, glaube ich, heute schon drüber gesprochen, nämlich die Arbeitslohn aus Anlass von Betriebsveranstaltungen, die Erholungsbeihilfen. Haben wir dann in der Nummer 3, 4 die Verpflegungsmehraufwendung, wenn die um 100% überstiegen werden. Dann haben wir die Nummer 5, die Datenverarbeitungsgeräte, die man überlässt, die man also schenkt in Anführungszeichen. Genau das gleiche für die in der Nummer 6 für die Ladevorrichtungen, die ich dem Arbeitnehmer überlasse, indem ich sie schenke in Anführungszeichen. Ja. Und die Nummer 7 für das E-Bike, das ich entsprechend hier dem Arbeitnehmer überlasse in Form von in Anführungszeichen wieder Schenkung. Und da haben wir den festen Steuersatz von 25%. Dann im Satz 2 des Absatzes 2 haben wir noch mit festem Steuersatz 15 bzw. 25% verschiedene Formen von Fahrtkostenzuschüssen für Fahrten, Wohnung, erste Tätigkeitsstätte.
Und ich kann aus Steuerberatersicht nur sagen, das hat natürlich, klar, mir, Sebastian, du nicht, wir haben den 40 Absatz 2 oft, wir kennen ihn auch ganz gut, schau es einfach, also da kann man wirklich mal ins Gesetz schauen, da sind die Kataloge eigentlich schön dargestellt, da ist jetzt auch nichts, also die klar, die muss man schon liebevoll behandeln, aber vom Prinzip her sind die schon, würde ich sagen, Sebastian, rustikal. Also mit denen kann man was anfangen, mit denen kann man gestalten. Und was ich natürlich manchmal, also muss ich manchmal auch kritisch sagen, gegenüber, weiß ich was, manchmal große Gesellschaften, dann sehe ich alles nach 37b pauschal versteuert mit 30%. Und bei mir, naja gut, aber der 40 Absatz 2 hätte man da auch anwenden können, wären es nur 25% gewesen. Und eben Bonus, was nach 40 Absatz 2 pauschal versteuert wurde, ist SV-frei. Und Sebastian, warum ich es aufgenommen habe, war eine ganz, ganz süße Frage. Und zwar, die Frage war folgende: Da hat jemand den Verpflegungsmehraufwand, 14 Euro oder 28 Euro, der war zu niedrig oder weg, wegen Verpflegung, und hat gesagt: Aber da gibt es doch eine Möglichkeit, du hast es vorhin genannt, Paragraph 40. Absatz 2 Nummer 4. Ich kann doch, wenn ich 14 Euro bezahlen könnte an dem Tag, dann kann ich doch nochmal 14 Euro bezahlen, also 28. Und diese zweite 14 kann ich mit 25% pauschal versteuern. Und das war in dem Fall jemand, da waren die Verpflegungspauschale, die steuerfreie, durch Verpflegung verbraucht. Der wollte aber trotzdem dem Mitarbeiter was Gutes tun und hat gesagt, also gut, er hatte Frühstück, Mittagessen, Abendessen, vom steuerfreien Verpflegungsmehraufwand bleibt nichts übrig, aber man könnte doch das jetzt pauschal versteuern. Und das geht jetzt erstmal. Und dann kam die süße Frage tatsächlich, aber der Arbeitgeber sagt, die pauschale Lohnsteuer, die will ich vom Arbeitnehmer ersetzt haben.
Da kann ich jetzt sagen, ein Blick ins Gesetz macht die Sache ganz leicht. Paragraph genau. 40 Absatz 3. Grundsatz, der Arbeitgeber hat die pauschale Lohnsteuer zu übernehmen. Er wird auch Schuldner der pauschalen Lohnsteuer. Ja. Das ist also anders wie normal, da haftet der Arbeitnehmer ja nur für die Lohnsteuer. Hier wird er Schuldner. Aber es kommt dann eben auf den Arbeitnehmer abgewälzte pauschale Lohnsteuer, gilt als zugeflossener Arbeitslohn und mindert nicht die Bemessungsgrundlage. Das heißt, ich darf abwälzen, ich mende aber nicht die Bemessungsgrundlage. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir wollen 14 Euro pauschal versteuert zahlen, machen wir also eben 14 Euro mal die 25%.
Das sind 3,50.
Das sind die 3,50 Euro Steuer. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, die 3,50, die will ich aber von dir, lieber Arbeitnehmer, zurück. Dann zahle ich eben nicht 14 Euro an den Arbeitnehmer aus, sondern 14 minus 3,50 Euro sind, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 10,50 Euro. Und dann kriegt der Arbeitnehmer eben 10,50 Euro überwiesen und die 14 Euro sind komplett aber versteuert.
Genau, und das war, also ich bin schon so lange im Steuerrecht, früher hat tatsächlich diese Abwälzung die Bemessungsgrundlage verändert. Ne? Und da hat man aber dann irgendwann mal ins Gesetz geschrieben, schon ewig gesagt, nee, Leute, also wenn du 14 Euro pauschal versteuerst, dann bleibt es bei 25% aus 14 Euro, die 3,50, da geht kein Weg mehr dran vorbei. Aber die 3,50 kannst du tatsächlich dem Arbeitnehmer abziehen, aber was es mal gab, ein Steuerbonus dafür, dass die praktisch wie so eine Zuzahlung, das gibt's nicht, sondern das ist tatsächlich, der trägt der Arbeitnehmer die pauschale Lohnsteuer und das ist absolut zulässig. Und Sebastian, ich meine für alle Pauschalierungen, ne? Also, ja.
Also der 40.3 gilt, also zumindest für alle Pauschalierungen im 40, dann haben wir den Verweis, meine ich, im 40a, da haben wir ja die ganzen Regelungen zum Minijob drin, da müssten wir, meine ich, auch den
da geht's auch, ja,
auf den Absatz 3 haben, und zwar im 40a Absatz 5. Wir haben auf jeden Fall im 37b drin auch den Verweis auf den 40a Absatz 3. Ja. Schaue ich gerade noch, ob
also ich meine, es geht bei alle, ja.
B, bei der betrieblichen Altersversorgung, ob wir da auch den Generalverweis haben. Das will ich gerade nochmal schauen. Das sehe ich auf die Schnelle nicht.
Ah, da geht
40b Absatz 5, 40 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. Geht also bei allen Pauschalierungen, hast du vollkommen recht.
Also, in dem Fall, also die Pauschalierungen, wie gesagt, wenn der Arbeitgeber das übernehmen will, darf man abwälzen, da haben sie kein Problem. In der Anfrage war dann noch die Angst, ich muss doch wenn ich 14 Euro steuerfrei habe, muss ich doch die 14 Euro, also wenn ich es mache, muss ich 14 Euro oben drauf gewähren. Nee, sie können auch sagen, komm, kriegst 14 Euro steuerfrei und 3,50 noch als Zuschuss pauschal versteuert. Das
bis zu 100% des Steuerfreien.
Bis zu 100%, also da haben wir kein Problem.
Die Folge. Man könnte auch 10 Euro nehmen dann und dann eben wird man 10 Euro, davon die 25% sind 2,50.
Ja, oder wenn da jemand das Wenn dir jemand keine Frühstückskürzung anrechnen will, schon gescheren, sagst, komm, gehen Sie morgens frühstücke. Eigentlich würde man rechnen 14 Euro minus 5,60. Und dann sagt der Arbeitgeber, komm, jetzt die 5,60 gebe ich dir noch als mit 25% pauschal versteuert oben drauf. Dann hast du wieder deine 14. Also das sind solche kleine Tricks, wie man manchmal helfen kann. Und wie gesagt, wenn man jetzt sagt, die 3,50, die will ich jetzt auch noch nicht tragen, dann ziehe ich sie halt dem Arbeitnehmer vom Lohn ab. Steuertechnisch zieht man es einfach dann unten beim Netto nochmal ab. Und sozialversicherungsrechtlich ist auch kein Problem, warum was pauschal versteuert wurde, bleibt SV-frei und der Sozialversicherung ist wurscht, ob der Arbeitgeber die pauschale Lohnsteuer trägt oder nicht. Aber Sebastian, natürlich ja, eigentlich...
Noch drin, ich würde es einfach nochmal klarstellen, gesetzliche Grundlage ist bei dem Normal, ist hier im § 40 Absatz 3 Einkommensteuergesetz direkt geregelt.
Genau, weil das war so süß, die Frage, wie könnte ich gesetzliche Grundlage finden, um mich im Fall einer Prüfung abzusichern? Weil das ist der § 40 Absatz 3, ja.
Genau, und dann haben wir noch ein bisschen, du hattest noch drin, muss ich es beim Mitarbeiter direkt im Lohn ausweisen auf der Gehaltsabrechnung. Da muss ich immer sagen, lohnsteuerlich kann ich mich da immer schön zurückziehen. Die Frage kommt immer wieder an die Steuerrechtler, muss ich was auf eine Gehaltsabrechnung drauf machen? Da kann ich immer sagen, steuerlich nein, weil lohnsteuerlich gibt es die monatliche Gehaltsabrechnung und was da drauf gehört nicht. Das ist ja eine Vorschrift aus dem Gewerbeaufsichtsrecht und wird vielleicht eher von der Rentenversicherung, von den Rentenversicherungsprüfern geprüft, aber rein lohnsteuerlich ist für uns nur wichtig, dass es im Lohnkonto aufgezeichnet wird oder in irgendeiner Form in der Buchhaltung so nachvollziehbar ist, dass eben dieser Betrag dem Arbeitnehmer XY zugeflossen ist und da eine Zuordnung möglich ist. Dann ist es
in Ordnung. Also für die Lohnabrechner ist halt die Frage, kann ich das auf so einen Dummy-Mitarbeiter einfach abrechnen? Also alle pauschal zu versteuern Verpflegungsmehraufwände mal an, weiß ich was, 60 mal 14 Euro. Das mache ich einfach über so eine einmalige Abrechnung. Und dann muss ich sagen, ja gut, also steuerlich kein Problem. Und Sebastian hat es auch mustergültig gesagt, also echt, wer grätscht dagegen? Das ist § 105 Gewerbeordnung, Anspruch auf eine Lohnabrechnung und dazu gibt es eine Entgeltbescheinigungsverordnung. Die gehört für mich tatsächlich, gebe ich jetzt einfach zu, würde das als erstes über der Bord schmeißen. Das ist nämlich das habe mal Menschen erfunden, die angeblich Lohnabrechnung kenne, aber doch nichts bewirkt habe. Und da steht tatsächlich drin, auch pauschale Lohnbestandteile müsse in der Entgeltabrechnung ausgewiesen, also in der Lohnabrechnung nach der Entgeltbescheinigungsverordnung ausgewiesen werden. Aber steuerlich ist nicht notwendig. So, für was ist die Entgeltbescheinigungsverordnung? Die hat man mal erfunden, damit zum Beispiel Behörde, wenn sie es Wohngeld ausbezahlen, eine Lohnabrechnung lesen können, weil man gedacht hat, dann wird es leichter, die ist ja dann einheitlich. Was ist meine Erfahrung, muss ich jetzt einfach mal hetzen. Na, jede Behörde schickt natürlich einen Vordruck und in dem Vordruck muss man das natürlich wieder angeben, nach denen ihr Kriterien. Das heißt, passiert verhältnismäßig wenig. Die Sozialversicherung sagt, naja, wenn es in der Entgeltbescheinigungsverordnung drin steht, das sei das SV-rechtlich wichtig, aber ich muss ganz einfach sagen, also da lehne ich mich weiter aus dem Fenster. Naja gut, wenn ich es aber pauschal versteuert habe, dann rechtzeitig, dann ist SV-frei. Dann würde ich mir jetzt schon mit dem Prüfer oder Prüferin der Deutschen Rentenversicherung rumstreiten. Also, Sebastian, wer von Ihnen anständig ist und das alles gut machen will, der nimmt es in die Lohnabrechnung des jeweiligen Arbeitnehmers rein. Dann hat das Programm auch beim Andreas Sprenger hinterlegt, dass es das gab. Und wenn das mal für zum Beispiel fürs Elterngeld oder so eine Rolle spielt, dann kann das Programm das eben richtig melden. Aber für euch Lohnsteuerrechtler ist wurscht, wie man das verwurschtelt, Hauptsache pauschaliert. Ne?
Genau. Und ich glaube, Andreas, dann sind wir doch mit der Pauschalierung ganz gut durch.
Jo.
Dann würde ich vorschlagen, wir beenden auch den
Podcast
für gut. Heute. Weil wir wollten zwar 30 Minuten, es sind jetzt mit 48 ein paar Minuten mehr
gemacht. Schon wieder, echt?
Du darfst jetzt halt nicht ins Schwätzen kommen lassen, das ist immer das gleiche Problem.
Du musst eine rote Karte nehmen, Sebastian. Nein. Sprenger, stopp.
Ich glaube tatsächlich, unterm Strich ist das ja immer... Wir haben halt einen komplexen Themenbereich und wenn man eben alle Rechtsgebiete zusammennimmt, dann kostet das eine gewisse Zeit auch, um das zu erklären. Und man muss ja immer sagen, wir reißen hier Themen wie jetzt auch die Pauschalierung nach 40 nur an, weil man muss ja sehen, wir hätten jetzt noch weitere Pauschalierungsvorschriften im 37b, im 40a oder im 40b. da müssen wir sicher noch mal einen Ausflug in die Pauschalierung machen. Aber einfach mal so als ersten Einstieg ist das, glaube ich, ein ganz rundes Thema jetzt gewesen. Und deshalb würde ich sagen,
tschüss, Sebastian.
Ich wünsche dir alles Gute und mach es gut. Bis dann und
tschüss.
Alles Gute noch im neuen Jahr. Tschüss.
Ja, tschüss.